Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Immer härter Podcasts. Mit mir, Inga Bödling, und meinem Kollegen Nelis Heidemann. Hallo Nelis.
Hallo Inga, grüß dich. Das war doch ein erfolgreiches Wochenende für Hertha BSC, oder?
Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn du dich kümmerst, funktioniert das sonst ganz gut eigentlich.
Und das ist lustig, dass du das ansprichst, weil genau das habe ich mal tatsächlich vorbereitet. Du hattest wieder frei dieses Wochenende.
Wieder? Hallo?
Ja, ist schon einmal passiert diese Saison. Und ich habe mal ein bisschen im Archiv gekramt. 6 Spiele, seit ich bei der Berliner Morgenpost bin, wo ich in alleiniger Verantwortung war, was Hertha BSC angeht. Sollen wir sie nochmal schnell durchgehen? Pokal gegen HSV letztes Jahr, 5-3 im Elfmeterschießen nach 3-3 nach Verlängerung. In Kaiserslautern direkt wenige Tage später, ja. 2-1. Zu Hause gegen Rostock in der zweiten Liga, 4-0. Diese Saison Pokal in Rostock, 5-1. In Nürnberg ein glattes 2-0. Jetzt in Karlsruhe glattes 3-1. Was sagst du zu deiner Verteidigung?
Ja, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauer und Zuschauerinnen, damit verabschiede ich mich und übergebe an den Kollegen Heidemann in gänzlicher Verantwortung. Ich möchte dem Unternehmen Aufstieg nämlich nicht im Wege stehen.
Nein, Inga, es ist ja schön, dass auch du wieder dabei bist und dass wir jetzt dieses 3-1 in Karlsruhe besprechen können heute. Ja. Dieser große Sieg von Hertha BSC, ne? Ich glaube, so kann man es wirklich sagen, gegen eine Mannschaft, die bis dato noch ungeschlagen war. Und Hertha hat einfach mal gewonnen. Ibo Maser, Deo Sefuig und Florian Niederlechner trafen. Und so war dann auch der einzige Gegentreffer durch Budu Zivzivatze, das letzte Mal, dass ich diesen Namen heute sage.
Ich habe noch gesagt, auf den müssen wir achten.
Ja, genau, tatsächlich. Ha. Wenn Martin Dardai dir mal zugehört hätte, ne? Aber das ist ein anderes Thema, ja. Also es war ein glattes 3-1, dazu noch die Verletzung von Ibo Maser nach seinem Treffer. Marvin Wanicek vom KSC verschießt einen Elfmeter, es ist wirklich viel passiert und es war ein tolles Fußballspiel zum Angucken und auch zum drüber berichten. Wir haben jetzt einen Gewinner, einen Verlierer und eine Erkenntnis des Spiels vorbereitet. Und fang du doch einfach mal an mit deinem Gewinner.
Ich habe 3.
3 Gewinner sogar.
Ich dachte mir,
ja,
3
war
Punkte.
So ein furioser Auswärtssieg. 3 Punkte, 3 Tore, 3 Gewinner. Ne?
Genau, 3 Punkte, 3 Tore, 3 Gewinner. Ich finde, das ist schon okay. Und ich bin mir sicher, dass mindestens einer auch auf deinem Zettel steht.
Ja, das stimmt.
Aber dann fange ich vielleicht mal mit dem an, mit dem du bestimmt nicht auf deinem Zettel stehen hast. Patrick Ebert.
Ah, nee, den habe ich tatsächlich nicht auf meinem Zettel stehen.
Dass man dich auch
guck mal, ist die Kollegin Bödeling doch noch für was gut im Hertha-Kosmos hier. Ja?
Böse. ja, Patrick Ebert, wir haben in den letzten Wochen häufig über ihn gesprochen. Standardtrainer bei Hertha, Standards, schwieriges Thema, nicht so glücklich. Viele auch unter euch da draußen haben gefragt, was macht er eigentlich beruflich? Was macht er da unter der Woche eigentlich? Und jetzt hat es funktioniert. Das erste Tor nach einer Ecke für Hertha seit 525 Tagen. Ich möchte nicht, dass ich auf diese Zahl festgenagelt werde, aber es war tatsächlich das letzte Kopfballtor, was ich innerhalb von einer Stunde Recherche rausfinden konnte. Und das war Lucas Toussaint beim 1-1 gegen Bochum in der Saison 2022-23, dass das dann den Abstieg besiegelte. Danach waren Ecken ja nicht unbedingt das Gefährlichste, was Hertha so aufzubieten hatte.
Ja, und vor allem, was für ein Eckentor es jetzt war. Ne? Ich habe es in der Einzelkritik geschrieben, wenn Deo Weise-Sefuig, der ja jetzt nicht als das Kopfballungeheuer schlechthin bekannt ist, wenn der nach einer Ecke mit dem Schienbein ein Tor erzielt, da muss die Ecke natürlich wirklich außergewöhnlich gut gewesen sein.
Sie kam von
die Frage, genau, wie viel Patrick Ebert damit zu tun hat und wie viel Mika Cuisance, der bestimmt auch dein zweiter Gewinner des Spiels ist.
Nö.
Oder? Nee, okay. Den habe ich nämlich aufgeschrieben.
Ja, guck.
Was für eine Leistung vom Franzosen, der ein paar Kilometer weiter von Karlsruhe, nämlich in Straßburg, geboren wurde. Und ich hab so das Gefühl gehabt, diese Luft der Heimat, die er atmen konnte, hat ihm echt richtig gut getan.
Dabei fühlt er sich in Berlin ja mittlerweile auch heimisch.
Genau, ne? Aber es war einfach nochmal so ein bisschen in der Nähe der alten Hood und da hat er richtig abgeliefert. Wir haben ja in den letzten Wochen auch oft darüber gesprochen, dass er immer so diese Spiele hatte, wo er eine Highlight-Aktion hatte und ansonsten ging auch nicht viel zusammen. Und jetzt ein Highlight jagte das nächste, zack, zack, zack. Da waren dann die beiden Assists dabei. Okay. Da waren die beiden Assists dabei, aber auch viele andere tolle Steckpässe, viele Angriffe, die er eingeleitet hatte. Wieder in dieser Rolle, nominell als Rechtsaußen, aber immer wieder ein bisschen eingerückt ins Zentrum. Und Karlsruhe kam damit überhaupt nicht klar. Also das war jetzt ja keine Überraschung irgendwie, da hätte man sich schon drauf vorbereiten können. Aber die wussten überhaupt nicht, was sie damit anfangen sollten. Und so konnte Cuisance schalten und walten. Und das war ganz, ganz toll. Auch er, es war kurz vor der Halbzeit, glaube ich, musste, ging einmal zu Boden, hielt sich die Adduktoren. Da dachte man schon, na, nicht die nächste Verletzung. Aber es schien nichts Schlimmeres gewesen zu sein. Und ja, das ist einfach bärenstark gewesen.
Ja, ich möchte noch mal kurz was zu meinen Eck sagen.
Okay. Ja gut, es war seine individuelle Leistung, richtig, diese Ecke natürlich. Ne? Aber ja,
ich finde, dass es jetzt mal wieder funktioniert hat, gibt ein bisschen Selbstvertrauen. Und das ist auch einfach wichtig, weil du dann vor dem Tor nochmal eine neue Variante hast, um auch einfach gefährlich zu sein. Und das fehlte Hertha ja so ein bisschen. Von daher glaube ich, ein kleiner Schritt auf dem Weg zur Besserung. Aber
ja, und es ist natürlich auch so ein Moment dann direkt nach der Halbzeit, unglücklich vorher, den Gegentreffer kassiert zum 1-1 und dann einfach nach so einer Ecke, da musst du jetzt nicht den großen Aufwand an den Tag legen, wie wenn du einen ganzen strukturierten Angriff durchspielst. Ne? Mhm. Also schnelles Tor, um irgendwie dem Gegner gut einfach weh zu tun.
Ich habe aber ja, wie gesagt, noch zwei. Hast du eigentlich auch noch mehr Gewinner? Oder
ich habe auch noch einen zweiten Gewinner, den hast du aber garantiert. Da sind wir uns ja garantiert einig.
Also reden wir erst danach über Florian Niederlich.
Ja, genau.
Ja, ich habe das alles so ein bisschen mit Tagen in Verbindung gesetzt. Mhm. Also wie gesagt, das erste Tor noch eine Ecke für Hertha seit 525 Tagen. Wenn wir da draußen eine Hobbystatistiker haben, die das widerlegen können, schreibt es gerne auch bei YouTube in die Kommentare oder uns per Mail. Ich bin über jede Anregung dankbar. Deo Weisio Seefulk.
Ah, ja.
Sein erstes Tor seit 1315 Tagen für Hertha. Wow. Und gleichzeitig auch noch Empfänger einer Eloge von Trainer Christian Fjell. Der hat nach dem Spiel gesagt, solange der atmet, kriegst du immer 150% von dem. Und das ist ja auch das, worüber wir hier halt schon so häufig gesprochen haben. Dieser Typ, der hat so viel Kampfgeist, so viel Leidenschaft, die kriegst du halt nicht kaputt. Da brauchst du dann schon eine fünfte gelbe Karte, um ihn außer Gefecht zu setzen.
Aber ich habe mir auch so gedacht, jetzt fängt er an, Tore zu schießen. Also was kann der Mann eigentlich nicht, ne?
Richtig. Es war sein erst zweiter Treffer für Hertha und sein erstes Tor seit dem 21. März 2021. Damals übrigens beim 3:0 gegen Bayer Leverkusen. Ui, das waren noch
das
Zeiten.
Das ist natürlich, aber wenn uns das heute einer...
Aber irgendwie hat es mich für ihn auch gefreut, weil ich finde, gerade die so viel ackern und gerade in der Defensive hinten die richtige Drecksarbeit verrichten und jetzt auch nicht unbedingt als Kopfballmonster bekannt sind, die kriegen dann eben nicht so oft diese Anerkennung durch Tore, weil sie einfach nicht unbedingt dafür da sind, weil es nicht ihr Job ist. Und dass es dann so funktioniert hat für ihn, hat mich einfach gefreut, weil ich finde, das ist der Lohn für die harte Arbeit, die er macht, für die Entwicklung, die er auch gemacht hat und zeigt auch nochmal, dass Hertha zu Recht das Vertrauen in ihn gesetzt hat, weil er ist da hinten ja jetzt auf der linken Abwehrseite auch nicht mehr wegzudenken.
Ja, es war aber auch wichtig für ihn an diesem Tag, weil er ja in der ersten Halbzeit den Elfmeter verschuldet hat. Richtig. Mit einer ziemlich stümperhaften, blinden Aktion.
Ich
also
finde,
das war ein
so
ziemlich glattes Foul irgendwie.
Genau,
also da gab es auch erfrischenderweise mal überhaupt keine Diskussion drum. Das war ein ganz, ganz klarer Elfmeter und ja, gut, dass er so zurückgekommen ist nochmal. Ne?
Ja, und ich finde aber auch, ich glaube, er war es sogar, oder? Er ist doch dann beim Nachschuss auch eingeschritten. Ich glaube, der hätte eh nicht zählen dürfen.
Ja, genau, der mit dem Pfosten ist abgepfiffen worden. Aber man hat gesehen, dass Seefulk sofort gewillt war, seinen Fehler wieder auszubügeln.
Richtig.
Und da spritzte er gleich dazwischen. Ja.
Hat mir gut gefallen. Solange er atmet, gibt er immer 150%.
So, und solange wir beide atmen, gibt es hier eine Florian Niederlechner-Lobeshymne jetzt, oder?
In der Tat. Es war sein erster Startelf-Einsatz seit 204 Tagen.
Ja, überfällig, ne?
Überfällig. Wir haben es letzte Woche auch nochmal gesagt. Also wenn der gegen Karlsruhe nicht in der Startelf steht, dann verlieren wir auch langsam den Glauben an die Leistung vielleicht, an den Leistungsgedanken. Und er hat dann auch Worten Taten folgen lassen. Wir haben letzte Woche hier über ihn gesprochen und auch über seine ja doch sehr selbstbewusste Ankündigung hier nach dem Spiel gegen Braunschweig, ja, wenn ich das Vertrauen kriege, dann kann ich der Mannschaft auch helfen und ich will jetzt auch gegen Karlsruhe von Anfang an spielen und ich dachte erst so nach den ersten beiden Toren so, ja, jetzt müsste auch ein bisschen was kommen, damit das alles unterfüttert ist, wobei man ja sagen muss, er hat vorher auch ein starkes Spiel gemacht. Ich finde, er hat alles das gegeben, was vorher gefehlt hat. Wucht, Präsenz im Strafraum, er hat die Bälle da vorne festgemacht, er war nervig, das musste er auch sein als Stürmer und dann eben noch dieser Treffer obendrauf, das war so das i-Tüpfelchen seiner Leistung und irgendwie genau das, was wir letzte Saison schon von ihm gesehen haben und kannten.
Ich muss auch sagen, wirklich kein Witz, ich war nach dem 1:1 von Karlsruhe, ich war total entspannt, weil ich mir echt sicher war, dass Florian Niederlechner noch ein Tor schießt. Ich habe ihm das total abgenommen, ne? Dass er so mit dem Selbstbewusstsein, ja, und ja, dann ist es so gekommen. Vorher, es gab in der ersten Halbzeit auch noch eine Chance, ich glaube, es war nach einer guten halben Stunde, auch nach so einem tollen Cuisance-Steilpass. Und vor allem, aber ich fand eigentlich das größte Highlight von Niederlechner war der Pass vor der Chance von Kevin Sessa aus der dann ja Cesar hat relativ kläglich das Ding vergeben. Aber dann aus dieser Chance entstand ja die Ecke, wo dann das 2:1 direkt im gefallen ist. Also es war doch noch gut. Aber was für eine tolle Aktion von Florian Niederlechner. Also diesen Raum habe nicht mal ich entspannt auf dem Sofa gesehen, während ich das geguckt habe. Und er hat sich das so erschlossen da. Richtig, richtig gut. Ne? Und das ist alles, was du brauchst von einem Mittelstürmer, wie er es ja selber gesagt hat, in der zweiten Liga. Du musst körperlich präsent sein, musst Bälle festmachen, musst auch Pässe spielen können. Und dann selber die Wege in die Tiefe gehen und das hat er alles abgeliefert und ja, es war wirklich so ein ganz klassischer, ich habe es dir doch gesagt, Moment, das hätte man wirklich erwarten können, ja, schon im Vorfeld, dass es so passiert und umso schöner, dass es dann tatsächlich so gekommen ist.
Aber auch ein bisschen bewundernswert, dass du dir so sicher bist in deinen Fähigkeiten, dass du sowas mit Ankündigung machen kannst.
Ja, und es ist jetzt halt wirklich wieder genau die gleiche Jahreszeit wie letztes Jahr und genau die gleiche Gemengelage davor. Ne?
Ich glaube, ich habe in meinem Text letzte Woche geschrieben, der Berliner Winter ist der Frühling des Florian Niederlechner.
Ja,
da blüht er so richtig auf.
Das ist sehr treffend, ne?
Ja,
jetzt
ich finde es toll.
Haben wir natürlich gleich die Messlatte hochgelegt für die nächsten Auftritte hier. Ne?
Aber er hat ja gezeigt, dass er es kann. Also bitte nachlegen, FN7.
So sieht's aus. Es war aber auch ja nicht alles Gold, was glänzt, muss man sagen. Auch in Karlsruhe gab es so ein paar kleine Schattenseiten. Zum Beispiel war für mich der große Verlierer dieses Spiels Jon Dagur Thorsteinsson.
Mal wieder spannend.
Auf der linken Seite.
Ich war ungefähr vor 2 Stunden vor dieser Aufnahme hier auf der PK vor dem Spiel gegen Heidenheim. Und auch da wurde Christian Fjell nach Jon Dagur Thorsteinsson gefragt. Ist gut angekommen, hat eigentlich direkt gute Eindrücke gemacht. Wir haben ihn auch relativ schnell in irgendeinem Spiel zum Gewinner deklariert, weil er einfach einen richtig geilen Eindruck gemacht hat. Jetzt wieder ein bisschen schlechter und Christian Fjell sagt so, ja, man muss dem Jungen auch Zeit geben und er weiß auch, dass er es nicht, also dass es nicht ideal gelaufen ist für ihn, aber er wäre einer, der auch sehr klar sprechen und kommunizieren kann und dem man auch nicht so viel erzählen muss. Also da waren die Alarmglocken jedenfalls noch nicht an.
Ja, aber es war ja so mit dem richtig starken Auftakt von ihm, als er reinkam, ich glaube in Kaiserslautern war das erste Spiel von ihm, wo wir gedacht haben, wow, was ist denn das für einer? Aber jetzt, wie du sagtest, seit so ein paar Wochen ist es so ein bisschen abgefallen. Letzte Woche gegen Braunschweig haben wir ihn scharf kritisiert.
Da war auch nach 45 Minuten Schluss.
Genau, jetzt auch wieder in Karlsruhe. Aber er war etwas besser im Spiel, keine Frage. Er hatte einen Abschluss und er hatte eine richtig heikle Szene, wo er fast einen zu kurz geratenen Rückpass erlaufen hätte.
Ja.
Aber es war halt alles wieder irgendwie so glücklos. Und dann sieht das auch alles irgendwie ziemlich mickrig aus. Mhm. Und es gibt da so einen Mann bei Hertha BSC, der den linken Flügel auch bespielen kann und der seit letzter Woche wieder auf dem Rasen steht.
Tell me more.
Fabian Reese arbeitet an seinem Comeback und wenn Jon Dagur Thorsteinsson, ganz gelinde gesagt, nicht so langsam jetzt mal aus dem Quark kommt, wird er nicht mehr viele Minuten sehen, sobald Reese wieder fit ist.
Aus dem Skier.
Aus dem Ski, oh schön, mit Isländischer.
Oh je, der war übel. Ja, bin ich ganz bei dir. Er hat Ansätze gezeigt, aber ich glaube, dass es auch nicht sonderlich hilfreich ist, in jeder Länderspielpause nicht da zu sein,
ja,
weil das sind so die Tage, in denen du dann auch wirklich intensiv arbeiten kannst, in denen du Abläufe nochmal viel besser trainieren kannst als im laufenden Spielbetrieb. Tja, mal schauen.
Auf der anderen Seite ist dann natürlich die isländische Nationalmannschaft vielleicht wieder eine Gelegenheit, wo er so eine gewisse Komfortzone hat und sich Selbstvertrauen holen kann, aber das hat jetzt halt bisher auch noch nicht so richtig funktioniert.
Es ist immer eine super krasse Gratwanderung. Es war gerade gestern Abend, ich habe Football geguckt und mein Freund ist großer Fan von den Colts.
Wie kommt jetzt Jon Dagur Thorsteinsson ins Spiel?
Pass auf. Mein Freund ist großer Fan von den Colts. Es ist ziemlich hart, sich die jeden Sonntagabend anzugucken, weil sie wirklich nicht so wahnsinnig gut sind.
Und damit wären wir bei Hertha BSC, oder?
Nein, aber die hatten oder haben einen Quarterback, Anthony Richardson. Und der hatte gestern Abend einen so miserablen Tag. Von der ersten Minute an ging wirklich gar nichts. Der hatte zur Halbzeit ein All-Time-Low von Pässen und Yards und keine Ahnung was. Also da lief wirklich überhaupt nichts. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich so, wieso nimmt der den nicht raus? Sie hatten noch 2 andere Quarterbacks auf der Bank sitzen. Und ich habe halt, also mein Freund und ich haben viel diskutiert und ich meinte so, naja, du musst halt so ein bisschen abwägen. Was machst du mit so einem Spieler? Entweder du sagst, okay, wir lassen dich drauf. Vielleicht hast du noch so einen Lichtmoment, der dir wieder Selbstbewusstsein gibt. Oder du schützt ihn, nimmst ihn runter und sagst, okay, heute ist einfach nicht dein Tag, lass es sein. Und ich finde, das ist eigentlich immer die bessere Variante, weil selten habe ich erlebt, dass man einen wirklich rabenschwarzen Tag noch wieder umwandeln konnte, gerade so persönlich, weil irgendwann ist das Selbstbewusstsein gebrochen und du merkst, okay, heute kann ich anpacken, was ich will, das funktioniert einfach nicht. Und deshalb finde ich es eigentlich auch dann konsequent, so einen Spieler wie Torsteinsson eben nach 45 Minuten runterzunehmen und zu sagen, hey, nächste Woche ist ein neuer Tag und dann versuchen wir
es nochmal. Ja, aber das war ja letzte Woche auch schon so und das ist jetzt zweimal hintereinander so gewesen, das ist so frustrierend.
Ne? Eben, und da finde ich, sieht man, dass es dann vielleicht auch nicht immer die richtige Wahl ist, ihn dann vorher rauszunehmen, weil manche bricht das dann halt auch so ein bisschen. Und da haben wir gestern Abend noch lange drüber diskutiert, weil ich auch meinte, also du musst halt wissen, wie der Spieler tickt, damit du weißt, wie du am besten in solchen Situationen mit ihm umgehst. Und wenn dann aber so ein Spieler halt nicht immer da ist, ist es halt auch schwierig, ihn so richtig kennenzulernen. Das ist, glaube ich, einfach so ein Teufelskreis.
Ja, für Christian Fjell war Torsteinsson ja von Anfang an der isländische Freund.
Ja.
Also irgendwie scheint da ein guter Draht zwischen Trainer und Spieler zu bestehen und so, dass Fjell vermutlich weiß, was dem Jungen gut tut. Ne?
Hoffen wir es.
Hast du auch noch einen Verlierer?
Ich habe auch noch einen Verlierer. Ich hatte erst zwar ein bisschen was anderes da stehen. Ich hatte das Gefühl, dass so das Fünkchen Hoffnung verloren hat. Weil vor dem Spiel war es so, dass man dachte, jetzt beruhigen sich die Verletzungsprobleme ein bisschen. Martin Winkler ist zurück. Bei Diego Demme war irgendwie auch positive Signale. Gut, er ist jetzt noch nicht wieder dabei, auch für Heidenheim nicht. Aber trotzdem, man hat irgendwie das Gefühl, es wird. Fabian Reese wieder auf dem Platz, war auch noch weit entfernt vom Mannschaftstraining. Und dann kommt dieses Spiel und nach dem 1-0, ich glaube 14 Minuten waren es, verletzt sich Ibo Masa, irgendwie das Brain des Spiels in letzter Zeit. Und das war so ein bisschen so, du hast das Gefühl, wow, der ist jetzt so richtig aufgeblüht. Ich musste ein bisschen daran denken, ich habe am Wochenende den Geburtstag meines Patenkinds mitgefeiert und er hat einen ferngesteuerten Trecker zum Geburtstag gekriegt, hat ihn stolz ausgefahren, dann ist er irgendwo 2 Treppenstufen runtergefahren, das Ding war kaputt. Und das war so ein bisschen so, wow, du freust dich auf irgendwas so richtig krass und du hast endlich das, was du immer wolltest. Und das ist im Fall von Hertha halt wirklich so ein Spieler, der einfach alles, was er macht, gut macht und selten einen schlechten Moment hat. Und dann passiert sowas und du denkst dir so, na toll.
Hier werden natürlich Vergleiche gezogen heute. Ne? Erst von der NFL, dann zu einem ferngesteuerten Trecker.
3 Wochen tun wir nicht gut.
Der Wahnsinn. Ne?
Ja, aber dann habe ich gedacht, okay, es gab ja dann eine Warnung. Es ist eine Prellung im Knie. Er soll auch heute und morgen mit der Mannschaft trainieren oder vor allem jetzt am Montag sagen, nach dem Training, wie es aussieht. Und dann wird geguckt, ist er vielleicht schon doch wieder eine Option für Heidenheim? Wenn nicht, dann vielleicht dann wieder für Köln. Es ist auf jeden Fall nicht so schlimm, wie sie am Anfang dachten. Und auch Christian Fjell hat am Montag gesagt, es ist auf jeden Fall schon wieder besser geworden seit Samstag und auch das ist ja ein gutes Zeichen. Ja, deshalb habe ich mich am Ende als Lukas Schuler als Verlierer entschieden. Das war eine lange Herführung. Der hat seine Chance wirklich so gar nicht nutzen können. Der Startelfplatz, der Stammplatz lag ihm zu Füßen und er hat es nicht geschafft, sich zu bücken und ihn einzusammeln. Wir haben auch jetzt schon häufiger über ihn gesprochen, es war einfach nicht das, was Hertha braucht. Er hat nicht die Präsenz gezeigt. Jetzt war er wieder als Joker drin, es hat deutlich besser funktioniert, fand ich. Aber ich glaube, jetzt an Niederlechner vorbeizukommen, wird erstmal verdammt schwer.
Genau, und man hat das wieder so ein bisschen so gesehen wie am Anfang der Spielzeit, als er immer als Joker reinkam und dann hat man so, wow, der hat ja echt Tempo und so und der bringt frischen Wind rein. Das hat jetzt wieder ganz gut geklappt. Aber ich hatte auch den Eindruck, bei diesen Startelf-Einsätzen, es fehlt so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein, was Florian Niederlechner hat. Ne? Als
das
Stürmer,
ist halt auch ein Altersunterschied.
Ja,
ne?
Aber als Stürmer musst du manchmal einfach sagen, ich bin hier der King und wenn ich nächste Woche spielen darf, schieße ich ein Tor, fertig aus. Ja. Ne? Und diese Einstellung fehlte mir so ein bisschen bei Lukas Schuler und er war wirklich in der Pole-Position jetzt für den Startelfplatz nach dem Tabakovic-Abgang. Und das hat er jetzt wirklich verstreichen lassen, muss man so sagen.
Aber ich glaube, dieses Selbstverständnis, das musst du dir erarbeiten. Und das funktioniert halt nicht, wenn du aus Magdeburg kommst und auch da jetzt nicht irgendwie der Torjäger Nummer 1 warst und irgendwie, keine Ahnung, ein Tor nach dem nächsten da eingeschenkt hast. Das musst du dir halt langsam aber sicher erarbeiten. Florian Niederlechner weiß, dass er das kann. Der hat genug erlebt im Fußball.
Ja, aber Lukas Schuler hatte doch auch sogar das Spiel in Kaiserslautern, wo er 2 Tore gemacht hat. Und ich dachte eigentlich, dass es danach dann abgeht. Aber
da durfte ja jeder in Kaiserslautern.
Okay, meinst du, das ist nicht repräsentativ? Ne? Naja. Nee, aber das macht mir so ein bisschen Sorgen, irgendwie, dass er schon diesen einen Knotenplatzer-Moment hatte. Und das ist aber irgendwie scheinbar nichts gebracht zu haben scheint.
Hat sich wieder zusammengezogen, der Knoten.
Ja.
Vielleicht muss auch bei ihm der Ketchup-Flaschen-Effekt erst kommen, wie bei Niederlechner letztes Jahr.
Oh ja, sehr schön. Das ist wieder Ketchup-Flaschen-Alarm. Ne?
Schauen wir mal.
Vielleicht nächste Podcast-Folge hier so eine Ketchup-Pyramide aufbauen auf dem Tisch oder so, wenn es einen
vielleicht
Dreierpack Niederlechner gibt.
Ja, einen Ketchup-Sponsor. Hallo. Ja, somit muss er sich jetzt so ein bisschen wieder ranrobben über Joker-Einsätze, darüber vielleicht mal wieder treffen. We will see, ob das funktioniert.
Das hätte doch was, ne?
Es würde mich für ihn freuen.
Ja.
So, weil er, glaube ich, schon die Veranlagung hat, das gut zu machen. Aber vielleicht doch ein bisschen zu überraschend in diese Rolle gekommen ist, jetzt plötzlich Stürmer Nummer 1 zu sein.
So, dann schauen wir mal ein bisschen nach vorne. Welche Erkenntnis nimmst du mit aus diesem Karlsruher Spiel, Inga, für die kommenden Aufgaben?
Wenn die Erwartungen am geringsten sind, performt Hertha am besten.
Oh, sehr schön.
Ich habe ja letzte Woche hier 2-1 für Hertha getippt, wenn mich nicht alles täuscht. Es war auf jeden Fall ein Sieg. Und ich habe danach noch gesagt, kommt gut durch die Woche, in einer Woche, in der auch ich versuchen werde, noch ein bisschen mehr Glauben an meinen Tipp zu finden. Und es ist halt wirklich schwierig, wenn du so eine Leistung wie gegen Braunschweig siehst und dir denkst, so, jetzt musst du gegen den noch ungeschlagenen Tabellenzweiten, der irgendwie die beste Leistung der ganzen Liga zeigt von Woche zu Woche. Ich weiß ja nicht, ob das so gut funktioniert. Und dann legen die da ein bockstarkes, effizientes Spiel hin, in dem sie Karlsruhe aller Stärken berauben, die die Mannschaft sonst so hat. Und am Ende gehen sie mit 3 Punkten nach Hause und man denkt sich so, okay.
Aber es war ja auch das erste Mal, ne, dass Hertha eine Mannschaft geschlagen hat, die über ihnen
richtig
stand in der Tabelle.
Da habe ich nämlich auch aufgeschrieben.
Das so, ja.
Aus der Niederlage gegen Düsseldorf dann auch vielleicht ein bisschen gelernt, weil gegen Düsseldorf war die Mannschaft sowas von mausezart.
Ja. Ja.
Also da war ja wirklich überhaupt gar keine Gegenwehr irgendwie so richtig zu sehen. Am Ende konnte man ja fast froh sein, dass es 2-0 ausgegangen oder nur 0-2 ausgegangen ist. Aber ich finde es wirklich eine ganz zuversichtliche Entwicklung, weil man hatte auch jetzt wieder die Chance, ein bisschen mehr ranzurücken nach oben. Es ist jetzt Platz 6 mit 17 Punkten. Im Vergleich zum Vorher sind das 5 Punkte mehr und man steht 5 Ränge weiter oben.
Mhm.
Und das war jetzt wieder so ein Punkt, der HSV hat verloren, das musst du irgendwie nutzen. Dann hat auch Magdeburg verloren gegen Hannover, das musst du dann auch irgendwie nutzen, wenn 2 vorher dir patzen. Und sie haben es genutzt, sind rangerückt. Düsseldorf hat ebenfalls verloren, das heißt 3 Schwergewichte da oben verlieren. Das wäre prädestiniert dafür gewesen, dass Hertha schon mal verliert, damit, die anderen haben ja auch erst teilweise Sonntag gespielt, damit man auf jeden Fall nicht in Versuchung kommt, da oben ranzurücken. Und das war jetzt das erste Mal, dass man eben es doch geschafft hat, wenn die Chance da war, ein bisschen näher ranzukommen. Und das ist ein minimaler Entwicklungsschritt, der mir Hoffnung macht.
Das ist interessant, dass du jetzt die Tabelle ansprichst, denn meine Erkenntnis ist, die Tabelle ist wirklich nichts wert. Das ist immer so eine Phrase, die Trainer natürlich gerne benutzen nach Spielen, wenn sie darauf angesprochen werden, was es jetzt für Hoffnungen wieder gibt. Und natürlich sagen die dann, wir schauen nicht auf die Tabelle und so. Aber ich habe es selber auch gemerkt.
Toni Leisner hat das übrigens auch gesagt. Er hat gesagt, wir schauen nur auf uns.
Ist auch schon fast ein Trainer in seinem Alter, ne? Wie der wirkt als Kapitän auf dem Platz. Aber ich habe es selber auch bei mir gemerkt. Ich wurde am Samstagabend, nachdem ich dann mit der Arbeit abgeschlossen hatte, wurde ich noch von einem Kumpel gefragt, wo steht denn Hertha jetzt eigentlich in der zweiten Liga? Und ich konnte es echt nicht sagen. Ich hatte mich den ganzen Tag mit Hertha BSC beschäftigt und ich konnte es nicht sagen, weil ich das auch irgendwie so hatte nach dem Spiel, die Tabelle spielt keine Rolle. Und vor 2 Wochen saßen wir noch hier und es sah wirklich nicht gut aus in der Tabelle für Hertha. Es war echt ein Loch nach oben und jetzt sind sie auf einmal wieder da. Und gut, in wieder 2 Wochen sieht es dann wieder völlig anders aus. Ne? Also ich sag mal, bis Weihnachten würde ich jetzt auch echt gar nicht so viel auf die Tabelle gucken. Und ich glaube, dass Hertha da auch gut beraten wäre. Aber sicherlich, wenn Christian Fjell das tut, was er uns immer erzählt, dann wird das auch kein Thema sein in der Kabine. Ne?
Ich finde trotzdem, dass man sieht, dass es da jetzt so 6 Mannschaften gibt, die sich ein bisschen abspalten, nicht mal unbedingt punktetechnisch, sondern eher leistungstechnisch. Deshalb glaube ich schon, dass es zeigt, dass diese Mannschaften schon die sind, die um den Aufstieg spielen werden. Welche Rolle Hertha dabei spielt, wird man dann eben in den nächsten Wochen sehen. Und ich wollte noch irgendwas sagen, was du gesagt hast, das habe ich jetzt
schon. Ja, aber vielleicht kann ich einhaken und dann kannst du überbrücken.
Bitte?
Jetzt spielt Hertha halt nächste Woche wieder gegen Köln, die nun mal auch gerade richtig in der Krise sind und dann voll da unten drin hängen. Aber natürlich, das ist ja überhaupt keine Frage, dass Köln dieses Spiel theoretisch gewinnen kann. Ne?
Ja.
Und dann ist das ganze Ding wieder auf den Kopf gestellt. Diese Liga ist wirklich einfach unfassbar ausgeglichen und deswegen lohnt sich es meiner Meinung nach aktuell wirklich nicht.
Punktausbeute war der Punkt noch. Wir haben Benjamin Weber nach dem Braunschweig-Spiel noch gefragt, da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, wie sie punktetechnisch so dastehen. Und er hat gesagt, die Punkte gegen Elversberg kriegen wir nicht wieder. Der Punkt jetzt, oder die 3 Punkte jetzt gegen Braunschweig, die waren natürlich irgendwie eingeplant. Und ich glaube, dass die 3 Punkte gegen Karlsruhe das nicht unbedingt waren. Und deshalb bist du jetzt wieder in einem etwas positiveren Trend.
Das
und
stimmt, so könnte man es natürlich sagen.
Ein paar Punkte bekommen, vielleicht war 1 Punkt eingeplant. Oder also eingeplant kann man ja auch nicht so richtig. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also man kann so ein bisschen vielleicht positiver jetzt auf die nächsten Wochen blicken, weil man gesagt hat, okay, wir haben jetzt auch mal gepunktet, wenn es nicht unbedingt so offensichtlich war, dass wir es können. Und von daher.
Positiver auf die nächsten Wochen blicken ist ein schönes Stichwort, denn allein schon diese Woche wird eine saftige mit einer schönen englischen Woche. Pokal gegen Heidenheim, Mittwoch 18 Uhr, der 10. der Bundesliga ist zu Gast, Conference League Teilnehmer, Europapokal, hallo.
Hertha in Europa noch ungeschlagen
ja,
übrigens.
Ja. und dann schon am Samstag das Zweitliga-Topspiel gegen Köln. Wie gehen wir es an diese Woche, Inga?
Tja, erstmal würde ich sagen, zweimal Heimspiel, zweimal Flutlicht. Heimspiel?
Flutlicht? Ist ein Thema, ja.
Flutlicht, Heimspiel?
Gut.
Ja,
genau.
Okay. Ja, gut.
Ja, okay, gut, vom Ergebnis her.
Genau, das war schon ein bisschen besser. Du hast gerade gesagt, Heidenheim, Conference League Teilnehmer. In Europa ungeschlagen, in der Liga 3 Siege, 1 Remis, 4 Niederlagen. Ich kann mich irgendwie an irgendeine Woche erinnern, in der Heidenheim mal an der Tabellenspitze stand. Ja. Das war ein bisschen wild. Und ich habe mir mal die Bilanz angeguckt und es ist wirklich ein bisschen witzig. Es gab bisher zwei Duelle zwischen Hertha und Heidenheim. Eins, beide im Pokal. Das heißt, man hat sich in einer Liga noch nie getroffen, man hat sich irgendwie immer verpasst. Beide Spiele hat Hertha gewonnen. Das erste am 25. August 1979, die Älteren unter uns werden sich erinnern. 4:0 in der ersten Pokalrunde. Damals war Heidenheim noch in der Verbandsliga unterwegs.
Und Frank Schmidt war Trainer, oder?
Bestimmt. Ja. Das Spiel gegen den damaligen Bundesligisten Hertha BSC war der absolut größte Moment der bisherigen Vereinsgeschichte. Und tja, man musste dann natürlich mit 0:4 raus, aber trotzdem, das war so ein David gegen Goliath-Spiel, wenn man es eben aus der ersten Runde kennt. Dann das zweite von zwei Duellen am 10. Februar 2016, damals war es im Achtelfinale des Pokals, 3:2 gewonnen, Hertha BSC. Und Heidenheim hatte damals zum ersten Mal in der Clubgeschichte überhaupt das Achtelfinale erreicht im Pokal. Und Hertha hatte die Saison im UEFA Cup begonnen und war am Ende dann sogar im Pokal bis ins Halbfinale gekommen. Also wirklich auch eine starke Saison damals. Und jetzt ist es das Duell zwischen dem Zweitligisten und dem Conference League Teilnehmer. Also ein kompletter Rollentausch irgendwie. Aber trotzdem eine Premiere dabei, denn zum ersten Mal spielt Heidenheim jetzt im Olympiastadion.
Und das vor einer Kulisse von 40.000 Zuschauern, die erwartet werden.
Ja.
Manch einer sagt da vielleicht, oh Mensch, da waren ja sogar gegen Elversberg mehr Zuschauer
aber
da.
Aber nicht gegen Mainz letztes Jahr.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Ne? Es gab ja ein sehr vergleichbares Spiel letztes Jahr im DFB-Pokal, auch ein Bundesligist in der zweiten Runde. Und das war so eine ganz traurige 28.000 Zuschauernummer.
Und dabei war das der Tabellenletzte der Bundesliga.
So, ne? Aber da ist jetzt 40.000 doch schon eine ordentliche Zahl. Und gut, Heidenheim ist jetzt auch nicht der Club, der dann unter der Woche vielleicht den größten Gästeanhang mitbringen wird.
Vermutlich nicht.
Sollen wir jetzt schon den Tipp abgeben?
Nee, das
oder
machen
erst
wir nachher. Lass uns mal noch über zwei Personalien sprechen.
Okay.
Einmal Maser. Ich habe es vorhin schon gesagt, Fragezeichen. Man muss gucken, wie weit er ist, wie es geht, was die Schmerzen machen. Ich glaube, es wäre unglaublich wichtig, ihn zu haben. Einfach so dieses dribbelstarke, quirlige, nervige, das wäre schon nicht schlecht. Christian Fjell hat heute auf der PK am Montag nochmal gesagt, die haben schon eine krasse Größe, Heidenheim. Da werden viele Flanken auch reinfliegen. Und ich glaube, wenn du da jemanden hast, der da auch irgendwie in der Offensive so ein bisschen sich durchwurschteln kann, wäre schon nicht ganz verkehrt.
Aber es ist natürlich das rechte Knie, das ja auch eine Vorgeschichte hat bei Ibo Maser. Und ich würde eigentlich eher die Meinung vertreten, ja, Pokal ist wichtig, es geht um eine Menge Geld. Aber das Spiel gegen Köln am Samstag ist deutlich wichtiger. Und deswegen, ich bin mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass sie wirklich ihn nur spielen lassen, wenn es zu 100% sicher ist. Ne? Also ich glaube, da schauen sie schon ganz genau drauf. Und sobald ein Restrisiko besteht, gut, vielleicht fängt er dann von der Bank an und wird als Joker kommen. Aber da sollte jetzt keine überstürzte Eile geboten werden, ihn zurück auf den Platz zu bringen, weil am Samstag Köln, das ist wichtig.
Auch wieder wahr. Es macht einfach so viel Spaß, Ibo Maser beim Fußballspielen zuzugucken. Naja.
Wir hätten jetzt gut. Ja die Chance für Kevin Cessa, ne? Ist das die zweite Personalie, die du ansprechen wolltest? Oder war es noch wer anderes?
Aber das ist auch ein guter Punkt gegen seinen Ex-Verein. Christian Fjell hat heute auch nochmal gesagt, ja, natürlich werde ich nochmal mit ihm sprechen. Jemanden zu haben, der letztes Jahr noch da war und gefühlt jeden Jungen kennt, der da rumläuft, wäre ich ja blöd, mir das nicht anzuhören, was er so zu sagen hat. Außerdem wäre Kevin Sasser ein sehr kommunikativer Typ, mit dem man sowieso sich gerne unterhält.
Ist aber auch jetzt ein guter Zeitpunkt für sein Breakout-Game bei Hertha, würde ich sagen.
Breakout-Game.
Er hatte, guck mal, wir haben doch eben schon über American Football geredet, da bleiben wir jetzt so ein bisschen im Vokabular. Er hatte ja mit der Verletzung zu kämpfen lange und musste wieder reinfinden, alles gut, Rhythmus finden, ist ja klar, dass das so vorgesehen ist. Aber jetzt hat er 3 Startelf-Spiele hintereinander und so ein bisschen, ich glaube, da ist noch mehr drin. Ne?
Ja,
also so ein bisschen wartet man irgendwie noch auf den großen Ausbruch jetzt.
Aber, und das ist auch eine der Lieblingsaussagen von Christian Fjell, ein Spieler braucht ungefähr so viel Zeit, wie er draußen war, um wieder auf das Niveau zu kommen, was er kann. Kevin Sessa war jetzt so 3 Monate mindestens raus.
Ja,
das heißt, es braucht ein bisschen.
Warten, ne?
Ja,
vielleicht ist es
du musst halt ein bisschen geduldiger sein, Lelis.
Aber vielleicht ist es ja durch die Rolle, wenn Ibo Maser fehlen sollte, dass ihm dann auch bewusst wird, jetzt bin ich gefragt und dann noch gegen den Ex-Verein, das liegt doch eigentlich alles auf dem Tisch.
Liegt auf dem Tisch. Meine zweite Personalie liegt nicht auf dem Tisch, sondern steht zwischen den Pfosten.
Oh, sehr schön.
Marius Gersbeck oder Tjaak Ernst? Das ist die große Frage. In der ersten Pokalrunde, du warst dabei, stand Marius Gersbeck zwischen den Pfosten. Damals war ja die Aussage, ja, er kriegt das Vertrauen jetzt, weil er sich das verdient hat, durch starke Trainingsleistungen jetzt auch einfach mal ein Spiel zu machen. Christian Pfeld hat sich aber nicht festgelegt, dass er im Pokal per se tauscht. Und jetzt ist es so, er hat jetzt auch sich nicht festgelegt, hat gesagt, das entscheidet er alles am Dienstag, ob jetzt Marius Gersbeck zwischen den Pfosten steht oder Tjaak Ernst. Jetzt
hinzu kommt ja noch, dass er nicht unbedingt Werbung für sich gemacht hat. Er muss mal galant aussehen.
Wir erinnern uns alle an den Patzer, der zum Gegentor geführt hat. Er wusste nachher ganz genau, dass er sich bei seinen Teamkollegen zu bedanken hat, dass das halt nicht komplett in die Hose gegangen ist. Ich weiß nicht, wie ist deine Gefühlslage? Ernst oder Gersbeck?
Meine persönliche Gefühlslage wäre Tjaak Ernst. Mein Gefühl darüber, was Christian Pfeil macht, ist aber Marius Gersbeck.
Oh, spannend.
Weißt du, also ich hab irgendwie das Gefühl, dass er schon die Argumentation, die er letztes Mal an den Tag gelegt hat, dass die immer noch Bestand hat. Ich bin mir sicher, dass Marius Gersbeck nach wie vor hervorragend trainiert und sich reinhaut. So würde ich ihn jetzt einschätzen. Und ich kann mir vorstellen, dass er nochmal eine Chance bekommt. Auch wenn ich sie ihm nicht geben würde. Das klingt jetzt hart.
Spannend,
aber
ja,
hey,
er hat
eben diesen schlimmen, schlimmen Patzer gehabt und du hast mit Tjaak Ernst einen ausgezeichneten Torhüter, der fantastisch im Rhythmus ist. Da gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, was dran zu ändern.
Ich muss halt die ganze Zeit an das Viertelfinale gegen Kaiserslautern denken, als Pal Dardai Gersbeck ohne Not eigentlich fast reingeworfen hat. Und das ist ja auch ziemlich daneben gegangen. Und ich frage mich halt, ob es nicht besser ist, jetzt dieses bestehende Konstrukt da hinten, das ja sowieso schon etwas labil ist durch die vielen Ausfälle. Und du hast ihn vorhin auch angesprochen, Martin Dardai hat jetzt auch nicht das allerbeste Spiel gegen Karlsruhe, ob es nicht sinnvoller ist, da eine sehr bekannte Einheit hinzustellen, genau, anstatt nochmal eine Veränderung vorzunehmen und dadurch Unsicherheiten reinzubringen, die du vielleicht nicht brauchst oder die werden so ein bisschen ohne Not werden. Also ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, dass Marius Gersbeck im Training nicht alles gibt und es wäre sicherlich auch angemessen, ihm mal wieder ein Spiel zu geben, aber man hat halt gesehen, dass es dann durchaus auch mal daneben gehen kann und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass Christian Pfeil sagt, er nimmt Tjaak Ernst.
Spannende Frage. Das haben wir ja etwas, wo wir uns drauf freuen können, auf diese Überraschung am Mittwoch, wer denn dann im Tor stehen wird. Ja.
Wir können uns auch freuen auf das zweite Flutlichtspiel der Woche.
So.
Samstagabend 20.30 Uhr, Heimspiel gegen Köln. 76 Duelle, 28 Siege, 14 Remis und 34 Niederlagen. Das heißt, da müsste mal wieder was in die positive Richtung gehen. Das letzte Aufeinandertreffen war dieses permaledeite 2:5 in Köln im Mai 2023. Ich war vor Ort, ich weiß es noch. Also ich konnte nachher auch wirklich nicht mehr das Trümmelsche hören. Eine Woche später war Hertha dann abgestiegen. Das war so der Anfang vom finalen Ende. Köln aber auch nicht so richtig gut drin. Du hast es gerade schon gesagt, kleine Krise. Am Wochenende mit 1:2 gegen Paderborn verloren. Platz 12 Punkte, also 5 Punkte hinter Hertha. 3 Siege, 3 Remis, 4 Niederlagen und ganz, ganz viele Schwankungen. So ein bisschen Wundertüte, oder?
Total, ne? Das ist ja auch eine sehr kontroverse Thematik gewesen bei sämtlichen Saisonprognosen, sowohl bei unserer als auch bei der von allen anderen Experten.
War.
Manch einer hat sie schon ganz oben gesehen, weil sie ja doch einiges oder große Teile des Kaders gehalten haben nach dem Abstieg. Aber ich habe auch so das Gefühl, diese Chemie mit dem neuen Trainer und Sportchef Christian Keller, dass das alles irgendwie nicht so richtig aufgeht. Und
dazu
dann ist
doch
Köln,
die Transfersperre.
Genau, und Köln ist natürlich dann auch so ein Standort, der dann mal ganz schnell ins Hyperventilieren gerät, wenn die Dinge nicht so richtig laufen wollen, wie sie es jetzt gerade tun in der zweiten Bundesliga. Aber auf der anderen Seite haben wir auch schon mit Hertha BSC genug mitgemacht, um zu sagen, dass diese Gegner im direkten Duell dann häufig doch auch gefährlich sind. Ne?
Wohl wahr. 20.30 Uhr Samstagabend ist natürlich auch immer so ein Topspiel ist auch immer so ein sensibler Spieltermin.
Und da wiederum wird die Atmosphäre sicherlich noch größer sein. Viele Kölner in Berlin, dass wir einen großen Gästeanhang geben, großer Berliner Anhang.
Tja, das wird auch, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen damit zusammenhängen, wie das Spiel am Mittwoch ausgeht. Und damit sind wir 2 Heimspiele, 2 Tipps.
So.
Nils, Heidenheim.
2-mal unentschieden getippt zuletzt.
Ja, das kannst du bei Heidenheim nicht machen.
Ja, genau, das ist jetzt das Problem.
Das
ne? Tut mir leid, ich würde ja wieder unentschieden tippen, damit Hertha wieder gewinnt.
Wir tippen aber jetzt, nicht hier nach 90 Minuten, sondern Spielende.
Jetzt komme ich leider nicht mehr raus aus der Nummer, aber ich tippe jetzt ein 3:2 für Hertha BSC nach Verlängerung.
Verlängerung.
118. Minute.
Kevin Sesser.
Jonjo Kenny.
Weißt du, weil Pokalpacks.
In Erinnerung an den HSV letztes Jahr, ja.
Da glänzen schon wieder die Augen. HSV und Nils, das wird eine Never-Ending-Love-Story sein. Jonjo Kenny. Ja, gute Frage. Ich habe mir irgendwie mehr Gedanken über das Köln-Spiel gemacht als über das Heidenheim-Spiel bislang. Ich würde mal sagen, 2-1 für Hertha.
Ja.
Nach 90 Minuten.
Hertha ist ja jetzt so ein bisschen wieder in der Außenseiterrolle. Vielleicht wird das auch mal gut. Ne?
Ja.
Das
man erwartet wieder nicht
gegen
viel.
Gegen Karlsruhe hat das auch ganz gut geklappt. Also.
Außerdem muss ich sagen, hätte ich richtig Bock auf nochmal so eine Pokalsaison wie letztes Jahr. Ich habe Christian Felder heute auf der PK auch nachgefragt, wie wichtig das auch ist für so einen Verein, für so eine Mannschaft, sowas zu erleben, weil das hat auch der Stimmung letztes Jahr unglaublich gut getan im Verein, die Fans, gerade nach diesem Hamburg-Spiel. Ich habe das auch noch in der Hertha-Doku gesehen, dass als Christian Fjell am ersten Tag in der Geschäftsstelle unterwegs war und so, hat Benny Weber ihm das auch noch gezeigt und erzählt und er meinte, ja, das war nochmal sowas, da haben die Leute auch mal wieder positiv gesprochen.
Und die Leute wieder was gefühlt mal irgendwie. Ne? Das war das Spiel der Spiele.
Ja, ich glaube, und, das wäre nicht schlecht.
Damit sind wir jetzt, schließen wir den Rahmen zum Anfang der Folge. Dann kam das Viertelfinale, wo du wiederum allein in Verantwortung warst, weil ich nicht da war und dann ging es wieder vor die Hunde. Also Inga.
Ich finde, das ist hier latentes Mobbing.
Gut, dass wir zu zweit am Mittwoch ins Stadion gehen werden und dann kann sich das alles ausgleichen. Ne?
Ja, und am Samstag bist du dann nicht mehr mit dem Stadion.
Am Samstag bin ich dann schon wieder raus, ja.
So.
Also nehmt euch in Acht. Hertha verliert 1-2 gegen den 1. FC Köln am Samstag.
Oh, 1-2? Nee, Hertha gewinnt 2-0.
2-0?
Ja.
Ja, guck mal.
1-2, was hast du denn? Kaum bist du im Stadion, meinst du hier einen Miesepeter spielen zu müssen oder was?
Heimschwäche.
Ach was.
Heidemann nicht anwesend.
Heidewitzka.
Das ist ein Problem. Ja, aber guck mal, da haben wir doch eine Kontroverse und da können wir uns dann drüber freuen. Ja.
Ja, und ihr dürft euch darüber freuen, dass wir am 4. November mit der nächsten Folge wieder da sind. Stand jetzt mit einem Gast, auf den ihr euch freuen könnt. Ja, der wird mich dann hoffentlich nicht mobben hier.
Es ist nicht Neles Heidemann, der Gast.
Nee, wirklich nicht. Der muss jetzt erstmal darauf aufpassen, dass er nicht wiederkommen muss. Euch da draußen wünschen wir eine ziemlich aufregende Woche in Blau-Weiß. Ich glaube, wir freuen uns drauf.
Das wird eine tolle Woche nochmal, ja.
Ich glaube auch. Euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis nächste Woche.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.